SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Außer Spesen nix gewesen. Der Spruch passt ausnahmsweise mal wieder. Die Gespräche zwischen Russlands Präsident Putin und dem US-Sondergesandten Witkoff über ein Ende des Krieges in der Ukraine haben keinen Durchbruch gebracht. Ein weiteres Treffen wurde laut der russischen Seite bisher nicht verabredet. Aus Moskau Björn Blaschke.
Das Gespräch war äußerst nützlich, konstruktiv und informativ und dauerte nicht nur 5 Minuten, sondern 5 Stunden. So formulierte es wörtlich der außenpolitische Berater von Russlands Wladimir Putin. Juri Uschakow sagte vor russischen Medien weiter, Gegenstand seien die verschiedenen Pläne und Dokumente gewesen, die von der US-Seite erarbeitet worden waren. Putin habe keinen Hehl aus der kritischen, ja ablehnenden Haltung Russlands zu einigen Vorschlägen gemacht. Dabei dürfte es auch um die Frage gegangen sein, ob die Ukraine Gebiete an Russland abtritt oder nicht. In dieser Frage, so Putin-Berater Uschakow, sei kein Kompromiss erzielt worden. Kurz gesagt, das Treffen in Moskau hat wenig gebracht.
Die Europäische Union will bis spätestens Ende 2027 russische Gasimporte komplett stoppen. Darauf haben sich die Mitgliedstaaten und das Europaparlament in Brüssel geeinigt. Demnach soll die Einfuhr von russischem Erdgas über Pipelines bis 1. November 2027 eingestellt werden. Für Flüssigerdgas, sogenanntes LNG, soll das schon ab Anfang 2027 gelten. Die EU-Staaten wollen damit unabhängig von russischer Energie werden und es Russland erschweren, den Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter zu finanzieren. Bekommt das geplante Rentenpaket im Bundestag eine Mehrheit oder vielleicht nicht? Das ist noch immer unklar. Eine Probeabstimmung der Union gestern hat kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Bis zum Mittag müssen jetzt alle Abgeordneten von CDU und CSU der Fraktionsspitze verbindlich mitteilen, wie sie am Freitag abstimmen wollen. Nicole Markwald berichtet.
Damit nimmt sich die Fraktion mehr Zeit als üblich. Denn laut Geschäftsordnung muss abweichendes Abstimmungsverhalten eigentlich erst am Vortag angezeigt werden. Doch die Koalition aus CDU, CSU und SPD hat nur 12 Stimmen Mehrheit im Parlament. Vor allem die 18 Mitglieder der jungen Gruppe in der Unionsfraktion hatten über Wochen Widerstand gegen das Rentenpaket geleistet.
Wir wissen also nicht, ob die Unionsfraktion eine Weihnachtsfeier macht, weil sie, naja, je nachdem, wie die Abstimmung wahrscheinlich ausfallen wird. Aber Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann findet, gerade jetzt könnte eine Weihnachtsfeier tatsächlich helfen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Also besinnlich ist die Stimmung ja nicht gerade im Moment in der Unionsfraktion. Sie wissen schon, die leidige Rente. Daran hat auch die Probeabstimmung nicht viel geändert. Die Jungen finden immer noch, so wird die Rente viel zu teuer und sie sollen es auch noch zahlen. Aber die Jungen müssen halt zustimmen, damit es am Ende nicht heißt, Nikolaus ist GroKo aus. Da hilft nur eins, eine Instant-Weihnachtsfeier. Alle raus aus Anzug und Kostüm und rein in lustige Rentierpullover. Da spielt der Altersunterschied schon kaum eine Rolle mehr. Und Kanzler Merz findet sich plötzlich mitten in der Herde, statt irgendwo drüber schwebend. Dann natürlich große Mengen Weihnachtsplätzchen und vor allen Dingen Glühwein auftischen. Da lockert sich die Stimmung ganz von selbst. Nach dem 3. Glühwein ist doch eigentlich jedem die Rente egal. Und als Höhepunkt Schrottwichteln. Vielleicht statt überflüssigem Tinnef einfach mal gepflegt alte Argumente austauschen. Man schenkt sich ja sonst nichts. Und am besten lädt die Union sich dann auch noch die roten Mützen von der SPD dazu ein. Am Ende gibt's dann die gemeinsame Bescherung.
Gedanken von Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann. Auf der ganzen Welt gibt es immer mehr dicke Kinder. Erstmals leiden sogar mehr Kinder an Übergewicht als an Unterernährung. Das zeigt eine Datenanalyse des UN-Kinderhilfswerks UNICEF. Demnach ist jedes 10. Kind zwischen 5 und 19 Jahren von Fettleibigkeit betroffen. Aus New York berichtet Martin Ganselmeier.
Verantwortlich dafür ist laut UNICEF der rasante Vormarsch sogenannter hochverarbeiteter Lebensmittel, wie Fastfood-Produkte, Snacks oder zuckerhaltige Getränke. UNICEF warnt vor den gesundheitlichen Folgen im Erwachsenenalter, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Um gegenzusteuern, fordert UNICEF die Regierungen auf, Lebensmittelverpackungen klar zu kennzeichnen. Außerdem sollten für Schulmahlzeiten gesündere Lebensmittel verwendet werden.
Die Stadt Mannheim muss in den kommenden Jahren weiter drastisch sparen. Der Gemeinderat hat sich am Abend mit großer Mehrheit für ein zweites Sparpaket ausgesprochen. Gekürzt werden sollen unter anderem die Betriebskostenzuschüsse für das Nationaltheater, das Kulturzentrum Alte Feuerwache, das internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg und die Kunsthalle. Auch bei psychologischen Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppen soll gespart werden. Endgültig entscheidet der Gemeinderat darüber in gut einer Woche. Die deutschen Fußballerinnen haben das Rückspiel in der Nations League gegen Spanien mit 0:3 verloren. Die Weltmeisterinnen dominierten die Partie in Madrid und das gab Bundestrainer Christian Wück auch zu.
So ehrlich müssen wir auch miteinander sein, dass wir die erste Hälfte aus meiner Sicht sehr ausgeglichen gestaltet haben. Wir hatten unsere Torchancen, die haben wir leider nicht reingemacht. Und in der zweiten Hälfte haben wir das Niveau nicht mehr halten können. Da war uns Spanien dann wieder überlegen. Wir machen Fehler, die wir nicht machen dürfen und die werden dann natürlich ausgenutzt.
Bei den Männern ist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund raus aus dem DFB-Pokal. Der BVB verlor am Abend mit 0:1 gegen Leverkusen. Bei Dortmunds Abwehrspieler Nico Schlotterbeck herrschte nach der Partie Ernüchterung.
Es tut heute extrem weh, ich bin auch extrem niedergeschlagen und ja, wir müssen jetzt ein paar Tage regenerieren und dann wieder am Wochenende Bundesliga spielen.
Eine Runde weiter im DFB-Pokal ist neben Leverkusen auch RB Leipzig. Leipzig gewann am späten Abend gegen Magdeburg mit 3:1. Zuvor hatte St. Pauli Mönchengladbach mit 2:1 geschlagen. Im Spiel der Zweitligisten verlor Kaiserslautern mit 1:6 gegen Hertha BSC. Und nochmal zu den Frauen. Die deutschen Handballerinnen sind bei der Heim-WM weiter ungeschlagen. 4 Spiele, 4 Siege. Das erste Hauptrundenspiel gegen die Färöerinseln hat das Team mit 36:26 gewonnen. Xenia Smits lobte vor allem die gute Stimmung im Dortmunder Westfalenstadion.
Ja, die Atmosphäre ist natürlich mega. Die Halle pusht uns in jedem Bereich. Für uns ist einfach dann auch wichtig, 60 Minuten ordentlichen Handball zu zeigen, dass es nicht nach 40 Minuten zu Ende geht oder dass da schwächere Phasen dabei sind, ist okay. Aber am liebsten natürlich die volle 60 Minuten Qualität Handball und dann soll es so weitergehen.
Die nächsten Partien stehen am Donnerstag gegen Montenegro und am Samstag gegen Spanien an.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viele Wolken, Nebel und teils nass bei 0 bis 8 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die einen fiebern darauf hin und können es kaum erwarten, bis der Tag X, der Eintritt in die Rente, endlich da ist. Schließlich hat man hart darauf hingearbeitet. Die anderen können sich ein Leben ohne Arbeit gar nicht vorstellen. In dieser Woche blicken wir in unserer Serie auf die Generationenfrage Rente, die verschiedenen Konzepte und die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die dahinter steckt. Wenn es darum geht, in den Ruhestand zu gehen, ist das Wann und Wie sicherlich Typsache. Aber lassen sich auch branchenspezifische Aussagen treffen? Diese und weitere Fragen zum Eintritt in den Ruhestand habe ich mit der Berufsberaterin Ursula Krämer aus Friedrichshafen geklärt. Frau Krämer, welche Berufsfelder sind das, in denen Menschen, egal welchen Alters, denn tatsächlich weiterarbeiten?
Ich denke mal vor allen Dingen, die im Büro sind oder Reisen machen können. Ich glaube nicht, dass die Handwerker, die wirklich ihre Kraft investiert haben in die Arbeit, noch länger machen möchten. Weil es kräftezehrend ist. Andere sind allerdings gezwungen, weil sie keinen Nachwuchs haben, keine Mitarbeiter finden. Aber wenn sie es wirklich können und entscheiden können, dann hören sie auf. Oder, was ein anderer Punkt ist, wenn man nicht weiß, was man im Ruhestand sonst machen könnte, dann will man weitermachen.
Wovon hängt es denn ab, ob ich dann gerne in Rente gehe oder nicht?
Natürlich, Perspektive brauche ich im Ruhestand immer. Viele und nicht nur die Handwerker arbeiten weiter, weil sie gar nicht wissen, was sie dann sonst tun sollen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung als Business Coach weiß ich, dass es den Männern viel schwerer fällt, aus dem Berufsleben auszusteigen als den Frauen, weil der Beruf sie total prägt, ihnen die Wertschätzung gibt, die Achtung gibt und sie oft nicht viel Zeit für anderes haben. Und das ist genau das Thema, was ich mit meinen Klienten habe, mit den Männern, die sich besprechen sollte.
Wie gehen Frauen dann anders damit um?
Frauen haben in der Regel ein etwas bunteres Leben. Das heißt, sie fühlen sich auch verpflichtet, natürlich für die Familie zu sorgen, aber nicht nur die Kinder, sondern das Umfeld, die Verwandten. Man macht Kontakte, man macht Feste, man hat Freunde, vielleicht auch ein Hobby. Also dieses Gefühl, ich bin was wert, liegt nicht nur im Beruf. Und bei den vielen Männern liegt es genau nur dort. Und das ist das Problem, wenn der Beruf aufhört.
Wenn wir mal nicht das Geschlecht anschauen, sondern ganz grundsätzlich drauf schauen, wie man in die Rente eintritt, ist es da tatsächlich für viele Leute sinnvoll oder förderlich, wenn sie einen schleichenden Abgang sozusagen haben in die Rente? Also wenn sie zum Beispiel Teilzeit arbeiten?
Das ist eine Möglichkeit, aber viel wichtiger finde ich, dass man sich mit dem Gedanken, was mache ich in dieser Phase des Ruhestands, früher beschäftigt schon. Nicht erst, wenn der Tag X gekommen ist, sondern dass man früher schon fragt, was würde ich gerne tun, mit wem würde ich gerne mehr Kontakt haben, kann ich mit Freunden noch was aufgreifen. Das ist eine Phase, die vorher sein sollte, wenn der Tag X da ist und ich bin weg. Dann fällt es vielen erstmal, ja, finde sie ganz toll, ich kann ja Urlaub machen und so weiter. Und dann aber irgendwann, und jetzt, wie geht's eigentlich jetzt weiter?
Wie viel Vorlauf brauche ich da Ihrer Erfahrung nach?
Also ein Jahr soll schon sein. Also das heißt aber nicht, dass ich eine schleichende Rente unbedingt haben muss. Aber gedanklich sollte ich mich damit auseinandersetzen. Was kommt danach? Was würde mir Freude machen? Oft ja auch ist es, dass Menschen sagen, ich möchte noch irgendwas in die Gesellschaft bringen oder Nutzen stiften. Egal. Alles das sollte ich mir Gedanken machen, damit es mir leichter fällt.
Sie selbst haben ja das gesetzliche Renteneintrittsalter mittlerweile überschritten und Sie arbeiten noch.
Ja.
Warum?
Genau. Weil es mir Spaß macht. Weil es mir Spaß macht und weil ich merke, dass ich Nutzen stiften kann. Also ich mache natürlich sehr viel weniger Seminare. Ich bin früher bundesweit rumgefahren mit dem Auto. Das habe ich dann gesagt, das höre ich auf mit der Rente, das ist vorbei. Ich mache in meiner Region noch Sachen. Ich schreibe viel mehr Bücher. Ich mache Workshops. Ich treffe mich ganz oft mit jüngeren Frauengruppen, weil ich merke, dieser Austausch ist sehr, sehr gut. Ich will was erfahren, wie es der Generation heute geht. Und sie nutzen meine Erfahrungen, die ich damals hatte. Das macht mir total viel Spaß. Ich könnte es mir nicht vorstellen, ganz aufzuhören. Natürlich habe ich jetzt auch Zeit für Hobbys und so weiter, aber dieser Teil, was meinen Beruf ausgemacht hat, ist immer noch ein bisschen da.
Ursula Krämer, Gründungs- und Business-Coach aus Friedrichshafen. Morgen früh spreche ich in unserer Rentenserie dann mit einer Schülerin darüber, wie die Interessen der jungen Generation mehr Gehör finden können.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundespräsident Steinmeier beginnt heute einen dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Zum Auftakt ist ein Treffen mit König Charles und Königin Camilla auf Schloss Windsor vorgesehen, sowie ein Gespräch mit Premierminister Starmer in dessen Amtssitz Downing Street. Martin Polanski berichtet.
Steinmeier kommt auf Einladung von König Charles, der im März 2023 noch vor seiner Krönung in Berlin zu Gast war. Es ist der erste Staatsbesuch eines Bundespräsidenten in Großbritannien seit 27 Jahren. In schwierigen Zeiten soll das gute gemeinsame Verhältnis unterstrichen werden. Aus dem Bundespräsidialamt heißt es, es gehe um das Bekenntnis zur liberalen Demokratie, zur Wertegemeinschaft. Deutschland und Großbritannien hatten im Juli einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet, mit dem 5 Jahre nach dem Brexit die Zusammenarbeit wieder vertieft werden soll, sowohl in der Sicherheitspolitik als auch in Wirtschaft und Kultur. Auch die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine dürfte insbesondere bei Steinmeiers Treffen mit Premierminister Starmer am Nachmittag eine Rolle spielen. Zum Auftakt des Staatsbesuchs wird der Bundespräsident von König Charles und Königin Camilla auf Schloss Windsor empfangen. Dort ist auch eine gemeinsame Kutschfahrt vorgesehen. Nach einem Staatsbankett heute Abend wird Steinmeier morgen eine Rede vor dem britischen Parlament halten. Am Freitag sind Besuche in Coventry und an der Universität Oxford geplant.
Der mühsame Ausstieg aus russischem Gas und die Exporteinschränkungen Chinas für seltene Erden zeigen die Abhängigkeit Europas von diesen Lieferanten. Unter dem Titel Resource EU hat die EU-Kommission einen Plan entwickelt, wie die Abhängigkeiten vermindert oder zumindest auf mehrere Wege verteilt werden können. Heute wird er vorgestellt. Aus Brüssel Thomas Spickhofen.
Rohstoffe sichern und Recycling fördern, das ist das Ziel des Plans, den die Kommission heute vorstellen will. Resource EU hat sie den Plan genannt, die EU mit Rohstoffen versorgen. Denn dass deren Lieferung zunehmend als geopolitisches Druckmittel eingesetzt wird, das mussten die Europäer in der jüngeren Vergangenheit schmerzhaft erfahren. Zuletzt hat China im Oktober seinen Export von seltenen Erden eingeschränkt. Für die europäische Wirtschaft sind solche Maßnahmen eine ständige Bedrohung. Denn zum Beispiel stammen 97% der hier benötigten seltenen Erden aus Fernost. Zukünftig will die EU die Einfuhr wichtiger Rohstoffe breiter verteilen, um jeweils das einzelne Risiko von Lieferanten geringer zu halten. In einer Rede Ende Oktober kündigte Kommissionspräsidentin von der Leyen an, die EU werde alle Möglichkeiten nutzen, von gemeinsamer Beschaffung bis hin zu Lagerhaltung. Aber nicht nur die Lieferung von außen. Ressourcen soll sicherer gemacht werden. Auch die Wiederverwertung von Rohstoffen innerhalb der EU wird in Resource EU einen größeren Raum einnehmen. Darüber hinaus will die Kommission weitere Partnerschaften mit anderen Staaten vereinbaren, sowie zuletzt mit Indonesien oder afrikanischen Ländern.
In Bremen beginnt heute unter dem Vorsitz des Stadtstaates die dreitägige Innenministerkonferenz. Zu den Themen gehören unter anderem schärfere Sicherheitsvorkehrungen bei Fußballspielen. Die Innenminister wollen über personalisierte Tickets oder eine zentrale Stadionverbotskommission diskutieren. Fans protestieren dagegen seit Wochen in den Stadien. Knut Bauer.
Nach SWR-Informationen will Baden-Württemberg einer zentralen Stadionkommission nur zustimmen, wenn es weiterhin lokale Kompetenzen vor Ort gibt. Innenminister Strobel macht sich vielmehr für eine bundesweite Umsetzung der Stadionallianzen stark. Der CDU-Politiker spricht von einem Erfolgsmodell, das in ganz Deutschland ausgerollt werden sollte. Vereine, Fanprojekte, Kommunen und Polizei arbeiten in Baden-Württemberg seit 2017 bei Fußballspielen eng zusammen. Nach Angaben des Innenministeriums gab es in der vergangenen Saison in den ersten 5 Fußballligen weniger Gewalt und weniger Einsatzstunden. Die Zahl der Verletzten sei um 13% gesunken, von 145 auf 132. Mit 25.500 Polizisten seien in der vergangenen Saison 9% weniger Kräfte eingesetzt worden, wodurch 1 Million Euro eingespart werden konnte. Damit setze sich der Trend seit Einführung der Stadionallianzen im Jahr 2017 fort.
Vor dem Bosch-Werk Stuttgart-Feuerbach beginnt am Morgen eine Protestaktion gegen den vom Unternehmen angekündigten Stellenabbau. Dazu treffen sich Beschäftigte und Vertreter der IG Metall zu einer Mahnwache vor dem Werksgelände. Christoph Geismeier.
Über 36 Stunden soll die Mahnwache gegenüber dem Bosch-Werk in Stuttgart-Feuerbach dauern. Von heute früh bis morgen Abend. Erwartet werden neben Bosch-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitere Teilnehmer, darunter Gewerkschaftsvertreter sowie Delegationen von Beschäftigten anderer Stuttgarter Betriebe aus der Metall- und Elektroindustrie, wie etwa von Mahle, Porsche sowie von König und Bauer. Gemeinsam wollen sie die Bosch-Beschäftigten bei ihrer Mahnwache unterstützen. Die Aktion richtet sich gegen den von Bosch zuletzt angekündigten Abbau von 13.000 Mitarbeitern an den deutschen Standorten des Unternehmens.
Der freiwillige Ersthelfer Tim Gruber bekommt heute in Karlsruhe eine Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg. Karlsruhes Bürgermeister Albert Käuflein wird ihm die sogenannte Rettungsmedaille am Nachmittag verleihen. Mehr von SWR-Reporterin Marisa Schönfuß.
Im Oktober 2024 hatte Tim Gruber aus Karlsruhe einem Lkw-Fahrer das Leben gerettet. Gemeinsam mit einem Freund war er auf der A8 bei Wendlingen im Kreis Esslingen unterwegs, als er abseits der Fahrbahn einen brennenden Lkw entdeckte. Dieser war gegen eine Schutzmauer gefahren und umgekippt. Im Gegensatz zu den anderen Autofahrerinnen und Autofahrern hielten Gruber und sein Freund an und halfen dem Lkw-Fahrer aus dem Fahrerhaus. Dabei mussten sie eine Scheibe zerschlagen, wobei Tim Gruber sich an den Händen verletzte. Die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg kann jeder bekommen, der einem Menschen in Lebensgefahr hilft.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.